diese unglaubliche Lebendigkeit. Man meint ja wirklich, dieses Tier, das ist nicht nur sehr gut getroffen und naturgetreu wiedergegeben, sondern es springt ja einem quasi vom Blatt entgegen. Und wenn man dann noch weiß, dass das über 500 Jahre alt ist, dann erschaudert man fast vor Ehrfurcht. Und es ist Sinnbild für diese große Tradition der Sammlung und eben auch für eine der besten Sammlungen zu Albrecht Dürer, die wir hier in der Albertina haben. Deshalb ist das zu Recht ein Wappentier.
Sagt Ralf Gleis, Generaldirektor der Albertina, den ich für den neuen Podcast Lange Ohren getroffen habe, um mit ihm über Albrecht Dürers Feldhasen und Damien Hirsts Hai zu sprechen. Und über die Zeitreisen, die die besondere Sammlung der Albertina uns allen ermöglichen kann und die wir auch in diesem Podcast unternehmen wollen.
Lange Ohren, der Albertina-Podcast.
Mein Name ist Clarissa Stadler, ich bin Journalistin und Autorin und sage herzlich willkommen Ralf Gleis.
Hallo, freue mich, dass wir heute sprechen.
Wir sitzen hier im Herzen Wiens. Die Albertina befindet sich in einem barocken Palais. Es ist das Palais Erzherzog Albrecht. Vielleicht kann man es so beschreiben, dass man auf der einen Seite einen wunderbaren Blick auf die Wiener Staatsoper hat. Auf der anderen Seite geht es in den Burggarten mit dem Palmenhaus oder eigentlich sogar zwei Palmenhäusern. Ja, und was man hier sieht, sind natürlich wahnsinnig viele Touristen, die hier durch die Straßen wuseln, eigentlich mittlerweile das ganze Jahr. Und sehr viele von ihnen besuchen auch die Albertina. Ralf, wie viele, kann man das sagen, besuchen denn so im Schnitt an einem Junitag die Albertina?
Ja, das sind schon so 2.500 bis 3.000 Menschen an einem durchschnittlichen Wochentag, am Wochenende auch schon mal 4.500 Menschen, also schon eine stattliche Anzahl von begeistertem Publikum, was sich der Kunst widmen will.
Die Albertina muss man sich ja wie so einen riesigen Kunsttanker eigentlich vorstellen. Zu der ursprünglichen Grafik- und Zeichnungensammlung kamen ja dann später noch Gemälde, Skulpturen und vor allem auch Fotografie. 1,2 Millionen Werke lagern allein im Tiefspeicher der Albertina. Aber genau eines ist so berühmt geworden, dass es so eine Art Wappentier der Albertina ist, nämlich der Feldhase von Albrecht Dürer. Aber warum eigentlich wurde genau dieses eine Kunstwerk so berühmt, dass es zu einem Emblem wurde? Man kann ja wirklich sagen, der Hase ist so eine Art Wappentier der Albertina.
Also ich glaube, jeder, der das einmal im Original gesehen hat, der wird verstehen, warum das so ist. Denn diese unglaubliche Feinheit der Pinselstriche, mit dem jedes einzelne Härchen im Fell des Hasen dargestellt ist und diese unglaubliche Lebendigkeit, man meint ja wirklich, dieses Tier, das ist nicht nur sehr gut getroffen und naturgetreu wiedergegeben, sondern es springt ja einem quasi vom Blatt entgegen. Und wer das einmal erlebt hat, der wird verstehen, dass es sich dabei um ein großes Kunstwerk handelt. Wenn man dann noch weiß, dass das über 500 Jahre alt ist, dann erschaudert man fast vor Ehrfurcht. Und es ist Sinnbild für diese große Tradition der Sammlung und eben auch für eine der besten Sammlungen zu Albrecht Dürer, die wir hier in der Albertina haben. Deshalb ist das zu Recht ein Wappentier.
Jetzt hast du gerade gesagt, wer es einmal gesehen hat. Und das ist ein gutes Stichwort, denn alle kennen den Hasen, aber die wenigsten haben ihn wirklich gesehen. Also wir hier in Österreich haben ja den Hasen auf jeden Zeichenblock irgendwie drauf gehabt. Das heißt, man schon als Kind eigentlich lernt man diesen Hasen als großes Kunstwerk kennen. Aber tatsächlich wird er ja gar nicht so oft wirklich ausgestellt. Wie oft konnte man ihn denn eigentlich schon sehen?
Das ist richtig. Der Hase muss natürlich sehr gut aufbewahrt werden und vor allem die meiste Zeit im Dunkeln lagern, damit diese Farbqualität, die wir heute nach über 500 Jahren noch wahrnehmen können, eben so gegeben ist. Und es ist einfach nicht möglich, den dauerhaft auszustellen, jedenfalls nicht das Original. Wir haben schon in den Prunkräumen ein Faksimile, also eine Reproduktion dieses Werkes, so dass man immer, wenn man herkommt, einmal den Hasen besuchen kann. Aber wir wollen natürlich das Original sehen und spätestens 2028 machen wir wieder eine große Ausstellung zu Albrecht Dürer. Das ist der 500. Todestag und da wird europaweit dieses großartigen Künstlers gedacht und wir sind natürlich als Sammlung mit dem größten Zeichnungsbestand und den großartigen druckgrafischen Werken prädestiniert, so eine Schau zu machen. Und ich will nicht zu viel verraten, aber wir haben auch andere Ausstellungen in Planung, wo der Hase eine Rolle spielen könnte und wo man in den Genuss kommt, den dann wirklich einmal wieder im Original zu sehen.
Kunstobjekte sind ja eine Art Portal in eine fremde Welt, auch in eine andere Zeit. Was erzählt denn der Hase über seine Zeit?
Der Hase steht für eine Zeit, die wir als Renaissance, als Wiedergeburt der Künste kennen. Das geht darum, dass sich die Kunst wirklich auch in einer Qualität etabliert, die die Naturnähe sucht. Also Dürer selber hat immer gesagt, wenn man muss eben die Kunst in der Natur auch suchen und einzufangen versuchen. Und das gelingt ihm wie keinem Zweiten in diesem Zeitraum. Er ist verbunden mit den Größen auch der italienischen Renaissance, zum Beispiel mit Leonardo da Vinci. Er kommuniziert mit den Geistesgrößen seiner Zeit. Man merkt, Kunst ist viel mehr als nur das präzise Malen oder Zeichnen, sondern es ist ein ganzer Weltkosmos, der sich da ausdrückt. Und im Prinzip kann man das alles schon in diesem Hasen als einem wirklich porträthaften Werk ablesen, denn bis dahin spielten Tiere eigentlich eine untergeordnete Rolle und waren selten so ein Protagonist eines Kunstwerks.
Wenn heute Kinder solche Kunstwerke sehen, Kinder, die damit aufwachsen, dass man alles einfach auf dem Display sieht und man braucht nur wischen, dann kommt das nächste Bild. Wie kann man eigentlich dieser heutigen ganz jungen Generation überhaupt erklären, unter welchen Umständen so ein Kunstwerk vor 500 Jahren zustande gekommen ist?
Wir haben ja das große Glück, dass wir auch eine der ganz bedeutenden frühen Zeichnungen, nämlich das Selbstporträt Dürers als 13-Jährigen in der Sammlung haben. Da sieht man, also das ist ein Kind, ein Jugendlicher, der kunstbegeistert war, der eine unglaubliche Kunstfertigkeit hat und der auch da schon gezeigt hat, dass sein Weg zum großen Meister schon ganz gut vorbestimmt ist. Und ich glaube, dass gerade Kinder und Jugendliche sehr wohl erkennen, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man selber macht und anschaut, und dem, was sozusagen medial passiert. Und insofern ist das, glaube ich, so ein Thema, was gar nicht so schwer zu vermitteln ist, sondern umgekehrt über die eigene Begeisterung fürs Zeichnen, fürs Kreativsein kommt man sehr schnell an solche Künstler. Und wir haben in unserem Bereich, der für die Schulklassen so bestimmt ist, auch eine Hasengalerie, wo man sieht, dass ganz viele kleine Künstlerinnen und Künstler unserem Dürer-Bild nachgeeifert haben.
Eine Hasengalerie, das finde ich ja wirklich total süß. Die ist sicher sehr beliebt, oder? Bei den Kindern.
Ja, wir haben, das ist ein Bereich, den die meisten Erwachsenen gar nicht kennen, denn wir haben ja ein umfangreiches Vermittlungsprogramm in der Albertina und es gibt einfach auch verschiedene Klassen, die sich hier eben mit der Kunst auseinandersetzen, aber nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch. Da gibt es also wirklich Räumlichkeiten, wo man zeichnen und malen kann. Und dort hängen an den Wänden eben diese Hasen, die eben schon die Vorgängerklassen und Kinder geschaffen haben.
Aber es wäre doch eigentlich super, wenn es für Erwachsene auch eine Hasengalerie gäbe, weil ich glaube, es würden viele sich gerne mal ausprobieren oder einfach auch wieder mal so zeichnen oder basteln, wie man es halt früher oft das letzte Mal in der Schule gemacht hat.
Es gibt tatsächlich viele Vermittlungsformate, die wir auch jetzt überlegen, für Erwachsene zu erweitern oder zu öffnen. Denn ich denke auch, dass Zeichnen oder das Selbermachen ist tatsächlich etwas, was gar nicht gebunden ist an irgendwie ein bestimmtes Alter und auch nicht den Kindern vorbehalten ist, sondern viele zeichnen oder skribbeln ja auch gerne in ihrer Freizeit. Und das kann man durchaus verbinden mit einem Museumsbesuch und mit den Kunstwerken, die man dort gesehen hat.
Vor Dürer, da waren Tiere ja oft nur dekoratives Beiwerk oder hatten die Funktion, dass sie allegorische Symbole darstellten in Bestiarien. Jetzt sitzt hier plötzlich so ein Hase ganz allein auf weißem Blatt Papier. Zeigt das, dass sich nicht nur der Mensch in der Renaissance emanzipiert hat, sondern dass auch die Tiere eine neue Bedeutung bekommen haben?
Das kann man genauso formulieren. Es ist auch einzigartig, dass Dürer jetzt eben Tiere so in den Fokus wirklich nimmt und einzelne Tiere, sei es eben auch ein Vogel, die Kuh oder eben so etwas Unscheinbares wie ein Feldhase wirklich so dezidiert ins Zentrum rückt. Das sieht man an der Bildkomposition, also das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes so. Es ist aber auch so, dass das zentral ist für das Erfassen der Umwelt, dass jedes Detail bedeutsam wird. Das Rasenstück, was wir zum Beispiel haben, diese scheinbar anmutige Nahaufnahme von einigen Wiesenblumen und Gras, da denkt man natürlich zunächst, es ist wirklich auch so gezeichnet, wie er es draußen gesehen hat. Vielleicht hat er das auch mit dem Rasen vor Augen gemacht. Allerdings, wenn man dann bedenkt, dass man dann wirklich mit der Nase auf dem Boden liegen müsste, um das so zu sehen, kann man schlecht gleichzeitig zeichnen. Das heißt, in jedem dieser Werke, auch bei den Tierbildern, ist natürlich ein Stück Abstraktion mit drin und immer der Versuch, quasi idealtypisch zu arbeiten. Es ist das eine Tier, was individuell erfasst wird, also das ist ja auch Renaissance. Der einzelne Mensch, das Individuum wird wichtig, daher auch das einzelne Tier. Zugleich geht es aber auch darum, so eine Art letztgültige Antwort auf die Frage, was ist ein Feldhase, zum Beispiel zu geben.
Ich würde noch gerne über ein anderes Tier sprechen, mit dem Dürer wirklich nachhaltig für Furore gesorgt hat. Der britische Kunsthistoriker Neil McGregor, der hat sogar diese Arbeit in sein Projekt Geschichte der Welt in 100 Objekten aufgenommen. Ein Projekt, das er für das British Museum und die BBC zusammengestellt hat. Da kommt eben dieses Nashorn ins Spiel, das Dürer gezeichnet hat, aber unter ganz bestimmten Umständen, denn er hatte es gar nie gesehen. Wie konnte es kommen, dass dieses Tier die europäische Vorstellung eines exotischen Tiers dann so lange doch prägen konnte?
Ja, die Antwort muss mal zweigeteilt ausfallen. Das eine ist, wenn wir uns einmal das Tier selber anschauen, es wurde auch Rhinoceros genannt, also so genau hatte man also keine Vorstellung, so was das Zoologische angeht. Und das ist eine sehr spannende Geschichte, denn es gab zwar einige exotische Tiere, wie wir wissen, wie Elefanten, die schon mal in den Norden Europas kamen oder wo man irgendwo gehört hat, dass es ein merkwürdiges Tier gab. Da ist man dann wirklich auch hingegangen, um sich das mal in Augenschein zu nehmen. Hier ist aber das so, dass eigentlich es war ein diplomatisches Geschenk, was aus Indien, wo das Tier beheimatet war, von einem Sultan an einen damaligen Herrscher, nämlich den König von Portugal, geschenkt wurde. Das war 1515. Und tatsächlich war eben Albrecht Dürer nie in Portugal, also der war auch nie da, hat das nicht gesehen, aber man hat davon gehört. Also man muss schon damals auch denken, so vernetzt war die Welt dann doch und es ist viel mehr Globalisierung auch zu dem Zeitpunkt, als wir uns das heute vielleicht vorstellen. Aber es wird natürlich dann erst zum Gesprächsstoff, wenn man es auch sehen kann. Und da hat Dürer jetzt diesen großen Dienst geleistet, denn er kannte das auch nur aus Beschreibungen und vielleicht auch Skizzen, die dortige Künstler gemacht haben. Aber aus dem, was er einfach gehört hat und imaginiert, stellt er dieses wunderbare Bild eines Rhinoceros, was ja einerseits schon auch für unsere heutigen Begriffe relativ nah an der Realität ist. Andererseits hat es Elemente, die sehen dann doch ein bisschen eher ornamental, sage ich mal, aus. Das ist gar nicht so genau der Natur nachempfunden. Er hat also die Wissenslücken mit seiner eigenen Imaginationskraft ausgefüllt und es gibt ein schlüssiges Bild. Und jetzt kommen wir zu der Frage, warum kannten das denn alle? Er hat eben diese Zeichnung in einen Holzschnitt überführt und das war damals das allgemein gängige Medium. Wir bewegen uns ja in einer Zeit, wo jetzt gerade auch der Buchdruck in Fahrt kommt, da wurden solche Blätter ausgetauscht. Und deshalb ist es auch zum Beispiel am British Museum, genauso wie in der Albertina, so ein Blatt. Und es kannte damals wirklich jeder. Und es wurde zum Gesprächsstoff, vor allem, weil man das auch mal gesehen hat und dann sagen konnte, hast du von diesem seltsamen Tier gehört? Ich habe das schon mal gesehen, das war so und so und das hat Schuppen überall. Und man sieht ja auch, wie das Tier irgendwie einerseits gefährlich, exotisch ist, mit nichts zu vergleichen. Und andererseits ist es aber auch so ein bisschen dadurch domestiziert, dass es hier so in Kunstform und auf dieses Papier gebannt ist.
Ich finde, er sieht wirklich ein bisschen aus, als ob es in einer Ritterrüstung stecken würde, weil diese Teile fast so ein bisschen militant wirken. Also das ist schon so sehr beeindruckendes und vielleicht auch beängstigendes Viech, das wir da irgendwie sehen.
Absolut, es ist so beeindruckend und es hat auch noch so auf der Schulterpartie ein Horn, das es natürlich gar nicht dort gibt. Das war dann die Zutat vom Dürer, der sich gedacht hat, oh, großes gefährliches Tier, was kann das wohl noch haben? Letztlich ist es auch so, dass natürlich wir wissen, dass die Haut ja eigentlich von den sogenannten Dickhäutern, Elefanten und Nashörnern und so weiter, ist ja eigentlich sehr, sehr vulnerabel und sehr verletzlich. Ja, das sind ja eigentlich, müssten die Dünnhäuter heißen, weil das so, die müssen sich ja dauernd mit Schlamm bespritzen, damit das nicht austrocknet und so weiter. Er aber verpasst dem so einen Panzer, wie du gesagt hast, wie so eine Rüstung. Und es schaut dann wirklich auf dem Rücken eher aus, fast wie ein Schildkrötenpanzer. Dann hat es eben ein Horn auf dem Rücken. Dann ist noch so eine Kragenschürze, so wie bei einer Ritterrüstung. Und da sieht man, Dürer hat aus dem, was er wusste und was er beschrieben gekriegt hat und dem, was er sonst kannte, etwas zusammengesetzt, was aber für mich eben in dieser fantastischen Weise doch sehr nah an dem Original ist. Und da sieht man schon den großen Künstler Dürer, genauso wie beim Hasen. Es war ein unglaublicher Beobachter. Und diese Beobachtung, die er eben durch das Visuelle hat, das fließt bei ihm in die Hand und in diese Zeichnung. Und das ist etwas, was ihn so charakterisiert und ausmacht und was wir in allem, was er gemacht hat, sehen. Sei es eine Stadtansicht oder ein Heiligenbild, die betenden Hände oder irgendwie die Gottesmutter. Man sieht einfach, der hatte, brauchte sich nur etwas anschauen und er hatte eine ganz klare Vorstellung davon.
Wie die Vorstellung von einem Tier auf dem Papier entsteht und später dann zum spektakulären Kunstwerk wird, das lässt sich ja auch sehr gut bei einem Superstar der zeitgenössischen Kunst nachvollziehen, nämlich bei Damien Hirst. Seine Zeichnungen sind gerade in einer Ausstellung in der Albertina Modern zu sehen. Wir verlassen hier jetzt die Albertina, spazieren an der Oper vorbei, überqueren die Ringstraße und kommen dann zur sogenannten Zweierlinie. Und dort im Künstlerhaus ist die Albertina Modern zu Hause. Und bevor wir uns diese konservierten, salopp ausgedrückt, vielleicht eingelegten Tiere näher ansehen, vielleicht mal ganz kurz zu Damien Hirst. Der britische Künstler, der wurde in den 1990er Jahren berühmt. Er war von den Young British Artists damals sicher der bekannteste. Und das liegt daran, dass er nach der Ausstellung Freeze im Jahr 1988 mit seinen Arbeiten halt am meisten Eindruck hinterlassen hat. Richtig bekannt, kann man glaube ich so sagen, wurde er dann eben mit diesen in Formaldehyd eingelegten Tieren. Damals war die berühmteste Arbeit ein Tigerhai. Und jetzt kann man eben in der Albertina Modern einige dieser Arbeiten sehen. Was sieht man denn genau, Ralf?
Wir hatten ja vor, eine Ausstellung zu machen, die anders ist als bisherige Ausstellung mit Damien Hirst und die sich um sein zeichnerisches Oeuvre eben dreht. Und tatsächlich haben wir dann gemerkt, ja, er hat eben viele Skizzen, Ideen, Zeichnungen, die wir auch ausstellen. Aber ab und zu muss man auch mal sehen, wie das finale Werk ist. Und da kamen wir eben darauf, dass wir durchaus diese Tiere auch in ausgewählten Beispielen zeigen. Und man sieht schon, ich hatte vorher auch wirklich eine ganz falsche Annahme, denn wir sehen das so wie ein Aquarium. Das, was wir sehen, was da so irgendwie auch unterschiedlich ist. Wir haben ja hier verschiedene Arbeiten, zum Beispiel auch ein Schaf. Das ist Away from the Flock, ist der Titel. Und es zeigt ein einzelnes kleines Lämmchen. Und das scheint sehr, sehr blau zu sein, während die Haie, die wir haben, fast in durchsichtigen Tanks sind. Und es liegt einzig und allein an der Brechung im Glas, denn die Gläser sind unterschiedlich, in die das eingebracht wird. Früher waren die Gläser sehr, sehr dick, weil auch der Künstler damit experimentiert hatte. Der wusste nicht, wie viel halten die denn aus, wie viel Druck. Und wie viel muss ich sozusagen an Stabilität gewährleisten, um so ein Tier da drin zu haben? Und die ersten Gläser waren deshalb dick und die scheinen blau, wenn man durchschaut, weil das Licht sich bricht. Und die anderen, der kleine Hai, der scheint fast im durchsichtigen Wasser zu schwimmen, weil das Glas viel besser ist heute und weil wir eine dünnere Wandstärke haben. Und daher sieht es ganz anders aus.
Also wenn man diesen Hai sieht in seinem quasi artifiziellen Habitat, ist man nicht so geschockt, weil man eben an ein Aquarium denkt. Aber ich muss sagen, das Schaf oder Lämmchen, das wirkt doch ein bisschen spooky, weil es eben tatsächlich weg von der Herde und eben irgendwo so erstarrt in diesem Block drinnen ist. Wenn es um Tiere geht, haben Menschen meistens eine erhöhte Sensibilität, auch in der Kunst, haben wir immer wieder erlebt. Lösen diese Kunstwerke auch manchmal Verstörung aus? Muss man da heutzutage, weil sich die Zeiten ja auch sehr, sehr geändert haben in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, wie man irgendwie Kunst auch vermittelt, muss man da sogar Triggerwarnungen ausgeben?
Also es hat sich auf jeden Fall etwas geändert, aber ich würde im Fall von Damien Hirst sagen, dass sie in den 90er Jahren, als er damit aufgetreten ist, viel schockierender wirkten als heute. Wir haben uns einerseits an vieles gewöhnt, denke ich, aber auch ist das Schockierende gar nicht unbedingt in dieser Brutalität, die es ja auch hat, also tote Tiere auszustellen. Er ist sich dessen ja sehr bewusst. Das sind konservierte Tiere. Früher hätte man vielleicht die ausgestopft. Jetzt hat er diese andere Präparationsform des Formaldehyd gewählt. Aber dennoch, das hat irgendwie etwas, gerade bei, er hat auch zwei Kälbchen, also Kain und Abel heißen die, die er zu Hause stehen hat. Und einerseits wirken die so munter, weil sie wie in einem Moment des Daseins eingefroren scheinen und andererseits, wenn man sich bewusst macht, die sind tot und dort in diesem Kasten ist es auch durchaus schockierend. Aber der eigentliche Schock in der Kunstwelt besteht natürlich darin, dass er uns etwas gezeigt hat, was nicht kunstwürdig schien. Erstens geht es hier um diese toten Tiere. Man wird sowas, wenn eher, in einem naturhistorischen Museum vermuten und nicht in einem Kunstmuseum. Und dann die Fragen, die er eigentlich uns damit vermittelt. Also geht es ja um unser Dasein und unsere Angst vor dem Tod und unseren Umgang mit dem Vergänglichen. Und das ist, glaube ich, etwas, was geschockt hat. Und wo man sagen muss, diese Diskussion, das bleibt schon. Das haben wir auch heute und ich finde, das ist in der aktuellen Ausstellung immer noch so, dass man das spürbar hat. Das schockierendste Objekt in der aktuellen Ausstellung ist aus meiner Sicht eher dann ein Kuhpräparat, was eben ohne Formaldehyd daherkommt und das ist eigentlich, wenn man so will, nur in Anführungsstrichen ein Kuhfell und das Innenleben ist aus Plastik, also es ist gar kein echtes Tier. Aber trotzdem ist es sehr schockierend, weil uns das mit dieser Vergänglichkeit und auch unserer Brutalität und unseren Nahrungsgewohnheiten und so weiter konfrontiert. Damit sind wir sehr stark in emotionalen Debatten und damit kann er uns doch packen. Und das ist eben Teil seines Oeuvres.
Von Tod und Vergänglichkeit mache ich jetzt nochmal einen Sprung in die Lebenslust und damit auch sozusagen topografisch nochmal weg aus der Albertina Modern, wieder zurück ins Haupthaus, ins Palais, in die Hauptsammlung. Ich würde ganz gerne noch kurz über Maria Lasnik sprechen. Es gibt eine ganz tolle Arbeit in der Albertina-Sammlung, die hat auch mit einem Tier zu tun. Die Arbeit heißt Mit einem Tiger schlafen und das ist ein Bild, das Teil der Albertina-Sammlung ist und auch schon ausgestellt war und das auch Vorbild war, titelgebend war für einen Kinofilm, der vor kurzem produziert wurde. Maria Lasnik hatte es ja ziemlich schwer in ihrer Zeit, weil es eine sehr männerdominierte Szene war, hat sich dann über die Jahrzehnte zu ziemlichem Ruhm durchgekämpft, was wirklich toll ist. Es ist so ein sehr starkes Bild, dieses Mit einem Tiger schlafen. Wir sehen eine liegende, schlafende Frau und über sie beugt sich eben dieses Raubtier. Es wirkt so ein bisschen wie eine Traumsequenz. Weiß man, was Maria Lasnik mit diesem Bild ausdrücken wollte?
Na, das ist wie bei vielen Kunstwerken so, dass man schon die Interpretation nicht mehr heute geliefert bekommt, sondern dem ausgeliefert ist in der Betrachtung. Hier ist ja tatsächlich ein Werk vor Augen geführt, wo man die Begegnung von Mensch und Tier hat. Es ist Lebenslust, sagst du, auf der einen Seite. Ja, das hat mit Sexualität natürlich zu tun. Auf der anderen Seite sieht man, dass die Frau sich auch wehrt mit den Händen gegen diesen Tiger. Und es geht um das Animalische. Und die Maria Lasnik hat eine sehr, sehr starke figurative Malerei entwickelt, die heute im Übrigen weltweit wirklich für Furore sorgt und die sie mit zu einer der wichtigen österreichischen Künstlerinnen überhaupt macht. Und wir haben in der Albertina, die ja eben neben dieser 1 Million Objekte in den grafischen Künsten aus der sehr langen Tradition unserer Sammlung heraus die letzten Jahre erweitert wurde, eben durch viele Werke zeitgenössischer Kunst, einen ganz großen Bestand dieser Künstlerin, also über 200 Werke haben wir. Und damit sind wir auch konfrontiert mit vielen Anfragen weltweit zu Ausstellungen. Man merkt wirklich, dass die Künstlerin heute viel mehr gesehen wird. Und du hast gesagt, sie hat es ja zu Lebzeiten schwer, sich zu etablieren. Und sie teilt ihr Schicksal mit ganz vielen anderen Zeitgenossinnen, die auch Künstlerinnen geworden sind und sich durchgekämpft haben. Es ist auch immer diese Geschichte der späten Anerkennung. Also das ist, glaube ich, für diese Generation sehr typisch, dass man erst sehr spät honoriert hat, was sie machen. Martha Jung wird heute 85 Jahre alt, ein großer Star in Österreich, die heute sehr viel mehr Anerkennung findet als eben zu ihren Anfängen als Künstlerin.
Wenn wir schon über Künstlerinnen sprechen, die viele Jahrzehnte an ihrer künstlerischen Karriere arbeiten, manche dann eben erst zu einem späten Erfolg kommen. Ich habe gesehen, dass es demnächst eine Ausstellung geben wird mit Leiko Ikemura, eine Künstlerin, die heute 72 ist. Ich nehme an, sie ist jetzt genau so interessant, dass du sie in dein Programm nimmst.
Ja, das ist richtig. Wir zeigen Leiko Ikemura in einer ersten Ausstellung in Österreich. Die Künstlerin ist seit vielen Jahren an unterschiedlichen Orten ausgestellt worden, vor allem aber eher in Deutschland, in der Schweiz. Und man merkt gerade jetzt die letzten Jahre, wo wir auch uns verständigt haben, an dieser Ausstellung zu arbeiten, da macht das wirklich so einen kometenhaften Aufstieg, auch international. Sie ist gerade in New York zu sehen und in Japan hatte sie viele Ausstellungen, Spanien. Und gerade in der Zeit, wo wir die Ausstellung erarbeitet haben, hat sie diesen internationalen Erfolg.
Wir wollen natürlich nicht zu viel verraten, weil es sind noch ein bisschen Zeit hin bis zu der Ausstellung. Aber soweit ich weiß, geht es ja auch da um Tiere. Und da schließt sich dann sehr schön unser heutiger Gesprächsbogen, denn wir haben mit einem sehr berühmten Hasen begonnen und können auf Arbeiten hinweisen, in denen Hasen auch wieder eine Rolle spielen.
Ja, bei Leiko Ikemura, dieser japanisch-schweizerischen Künstlerin, ist ein Tier neben vielen ganz bedeutend. Das ist der Usagi, also das japanische Wort für Hase. Und da hat sie schon lange dran gearbeitet, in vielen Variationen, zeichnerisch, in Gemälden, aber auch in ganz beeindruckenden skulpturalen Werken. Und da gibt es einen grüßenden Hasen, es gibt auch einen Wasserhasen, es gibt den Girl Usagi. Also es gibt so unterschiedliche Figuren, die das Hasenwesen aufnehmen. Und man merkt also, es würde sich nirgendwo ein besserer Ort als die Albertina anbieten.
Du hast ein herrliches Wort jetzt gerade gesagt, das merke ich mir, das Hasenwesen. Das finde ich unglaublich schön, ich liebe es. Ich würde aber gerne zum Schluss dir noch drei Fragen stellen, die du ganz knapp und spontan beantworten kannst. Ralf, wovon hast du zuletzt ein Foto gemacht?
Tatsächlich vom Meer. Ich hatte das Glück, am Meer zu sein. Und das Meer ist immer so etwas, wenn man das als Foto, auch als Bildschirmschoner hat, etwas, was mich sehr beruhigt und irgendwie auch inspiriert.
Worüber denkst du im Moment zu viel nach?
Über Verträge und Zeitpläne vielleicht.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin sehr neugierig auf die Reaktion des Albertina-Publikums, auf das Programm und auch auf die Künstlerinnen und Künstler, die wir hier präsentieren.
Danke, Ralf, für dieses Gespräch.
Ich danke dir. Vielen Dank.
Und was sonst noch läuft? Die Albertina Modern zeigt noch bis 12. Oktober Damien Hirst Drawings und damit den weniger bekannten Teil im Oeuvre des britischen Bildhauers und Konzeptkünstlers. Diese Bilder, von denen viele in Vorbereitung auf seine bahnbrechenden Werke entstanden, werden zusammen mit einer Auswahl verwandter Skulpturen und Gemälde gezeigt. Ein Highlight für unsere jungen Besucher ist die Zeichenmaschine. Unser Tipp: Buchen Sie eine öffentliche Führung durch die Ausstellung, um einen Fixplatz an der Zeichenmaschine zu erhalten. Die Führungstermine finden Sie online unter albertina.at. Außerdem empfehlen wir den Podcast Albertina Kids zu Damien Hirst überall, wo es Podcasts gibt. Der Sommer steht vor der Tür und mit ihm für viele von euch auch die Sommerferien. Wer in Wien bleibt oder aber in den Ferien nach Wien kommt, um die Albertina zu besuchen, kann direkt von hier aus auf Reisen gehen. In der Ausstellung Fernweh – Künstler auf Reisen zeigt die Albertina ab 27. Juni Meisterwerke reisender Künstlerinnen und Künstler im 18. und 19. Jahrhundert. Wir freuen uns auf euch!